Mich hat das letzte Lied gerade sehr berührt, was wir in der Lobpreiszeit gesungen haben. Gerade der letzte Teil, wo wir auf Englisch gesungen haben, I want to seek your face with all of my heart. Also ich suche nach dir, Gott. Ich muss dich sehen. Ich brauche dich. Wir haben ja gehört, dass es um Perlen aus dem Hebräerbrief geht. Das habe ich als Überschrift über den heutigen Gottesdienst gewählt, aber das soll auch jetzt so eine Art kleine Predigtreihe sein, noch die nächsten Sonntage, weil wir uns mittwochsabends gerade mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Und dieser Hebräerbrief ist manchmal nicht leicht zu verstehen. Ein paar nicken, Sie haben anscheinend auch schon mal in den Hebräerbrief reingeguckt. Man muss da sehr viel jüdische Hintergründe kennen und verstehen und in so dieses Denken reinkommen. Dieser Hebräerbrief, er ist an Juden gerichtet, die zu Christen geworden sind, die zum Glauben an Jesus gefunden haben und die dann in so schwierige Situationen gekommen sind, dass sie dabei waren, ihr Vertrauen auf Jesus zu verlieren. Und da hat mich das gerade angesprochen in dem Lied, dieses Jahr, ich suche deine Gegenwart, Gott, ich lass nicht von dir. Ich halte an dir fest, komme, was wolle. Das ist im Grunde, was der Autor vom Hebräerbrief seinen Adressaten eigentlich vermitteln möchte. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, diese Predigtreihe machen, Perlen aus dem Hebräerbrief. Und heute möchte ich mir mit euch anschauen, aus dem zweiten Kapitel vom Hebräerbrief, die Verse 14 bis 18. Ich lese uns vor. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut. Denn so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der die Macht über den Tod hatte. So konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. Daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern und Schwestern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein vertrauenswürdiger oberster Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Was wir hier in diesem Bibeltext über Jesus finden, über das, was Jesus für eine Bedeutung für uns hat, das ist eigentlich der absolute Megaknaller. Manchen ist es schon so geläufig, dass ihnen vor dem, was wir da lesen, vielleicht die Ehrfurcht verloren gegangen ist, weil sie sich daran gewöhnt haben. Ja, ist ja bekannt, ist ja nichts Neues. Andere, die wissen, es ist ihnen klar, aber es hat keine Auswirkungen in ihrem Leben. Diese Wahrheit über Jesus und wer er für uns ist, das verändert nichts in ihrer Lebenssituation. Und andere haben das vielleicht heute zum ersten Mal gehört oder verstehen auch nicht richtig, was damit gemeint ist. Was hier beschrieben ist, das ist das bedeutendste Geschehen im ganzen Universum für uns Menschen. Das ist bedeutender als für uns persönlich, als unsere Geburt, als vielleicht ein tolles Abi mit 1,0, als die Hochzeit mit dem Traumpartner, als die lang ersehnten Kinder und endlich sind sie da oder am Ende als unser Tod. Das, was hier beschrieben ist, was vor 2000 Jahren passiert ist, das ist bedeutender als all das, was ich gerade aufgezählt habe, zusammen. Was hier steht, ist, dass Gott selbst in seinem Sohn Jesus einer von uns geworden ist. Ich habe das mal, was dazu wichtig ist, in Blau auf der Folie hervorgehoben. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Und im Text ist es sehr, sehr wichtig, darauf mehrfach hinzuweisen. Er ist eben nicht für die Engel gekommen, Jesus, für die Geistwesen. Er ist gekommen für die Menschen aus Fleisch und Blut. Er ist in allen Stücken uns Menschen gleich geworden. Er konnte leiden. Er war als Gottes Sohn dann nicht außen vor. Er hatte Versuchungen zu bestehen. Und sogar bis hin zu seinem Tod, bis zum Sterben, ist er uns gleich geworden. Und ich glaube, wir können das gar nicht tief genug verstehen, was da für eine Wahrheit ausgedrückt ist, dass in Jesus der ewige Gott ein begrenzter, ein bedürftiger, ein verletzlicher, ein sterblicher Mensch geworden ist, nämlich genauso wie wir. Man kann sich fragen, warum hat sich das der ewige Gott angetan? Im Himmel zu bleiben, das wäre für Jesus sehr viel angenehmer gewesen. Und die Antwort auf diese Frage aus dem Text, die habe ich jetzt in Gelb hervorgehoben, um uns Menschen zu helfen. Warum brauchen wir Hilfe? Der Text sagt, das habe ich in Rot hervorgehoben, es gibt ein Problem und das ist die Macht des Teufels in dieser Welt. Der Teufel hat Macht über den Tod. Das hat der Teufel nicht aus sich selber raus, denn trotz seiner Macht, die der Teufel hat, ist der Teufel verglichen mit Gott ein Nichts. Es ist unsere Sünde, die den Feind mächtig macht. Und das lässt der Text auch erkennen, warum Jesus gestorben ist. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Das ist das Grundproblem unserer menschlichen Existenz. Gott ist das Leben. Und unsere Gottlosigkeit, unser Misstrauen Gott gegenüber, unsere Selbstsucht, alles, was nicht zu Gott passt, was in uns ist, das trennt uns von Gott. Und es führt dann dazu, dass wir im Machtbereich des Todes landen. Im Machtbereich des Teufels, der die Macht über den Tod hat. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, ist was Wichtiges zu lesen über den Tod. Es gibt zwei Arten von Tod. Der erste Tod, der auf uns alle zukommt, das, was wir auch in den Todesanzeigen dann in der Zeitung lesen oder was wir schon schmerzlich auch im eigenen Leben erfahren haben, da wo liebe Angehörige gestorben sind, dieser erste Tod ist der körperliche Tod. Das ist der Tod, der sich hier im irdischen Leben vollzieht, wenn es für uns zu Ende ist. Es ist das, was sichtbar ist. Und der ist für uns überhaupt nicht schlimm, wenn wir anschließend bei Gott landen. Wenn wir hier aus diesem Leben raus müssen und dann bei Gott landen, ist dieser Tod überhaupt nicht schlimm. Dann ist er nur eine Durchgangsstation und Gott möchte uns dann in seiner Herrlichkeit alle verbleibenden Tränen abtrocknen. Das hat er uns zugesagt. Was im Buch der Offenbarung steht über den zweiten Tod, das zeigt, dass dieser zweite Tod der ist, den wir zu fürchten haben, der wirklich schlimm ist. Und der tritt dann ein, der ereilt uns dann, wenn wir meinen, auf Gott und seine Gnade verzichten zu können. Dass wir Gott und seine Gnade, dass wir seine Liebe nicht brauchen, dass wir Gott nicht brauchen. Weil wenn wir diese Herzenseinstellung haben, wenn wir diese Sichtweise haben, dass wir meinen, nicht auf Gott angewiesen zu sein, dann bleibt am Ende nur, dass wir dem Bösen ausgeliefert sind. Und der zweite Tod, das bedeutet, dass dann die Gnade Gottes, die wir im Moment noch hier erleben, trotz der Herrschaft des Todes und des Feindes in dieser Welt, dass Gott sich ganz rausziehen wird. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was los wäre in dieser Welt, wenn Gott seine Gnade komplett zurückziehen würde. Es ist viel Schlimmes und viel Schreckliches da. Wer Schicksalsschläge erlebt, da fokussiert sich das ja dann ganz, ganz stark. Und man denkt, die Welt geht unter und alles ist zu Ende. Aber es ist trotzdem immer noch viel Gutes in dieser Welt und vielleicht auch im eigenen Leben. Wenn ich mir vorstelle, was es bedeutet, allein der Macht des Bösen schutzlos ausgeliefert zu sein, ohne einen gnädigen Gott, der doch immer noch dafür sorgt, dass das Böse begrenzt ist durch seine Gnade, Also wenn ich mir das vorstelle, das muss die Hölle sein. Und wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, dann ist auch klar, warum der Tod Angst macht. Und warum er uns unfrei werden lässt. Darum geht es ja auch im Predigttext. Dann bekommt nämlich der Teufel Macht über uns. Und zwar ohne, dass wir das mitkriegen. Das ist unser Zustand ohne Jesus. Wir leben, wenn wir ohne Jesus in dieser Welt leben, ist das unser Zustand, auch wenn wir das vielleicht gar nicht mitkriegen, uns das gar nicht bewusst ist, dass wir getrennt von Gott sind und dass wir deswegen im Bereich des Todes leben und im Herrschaftsbereich des Teufels. Das können wir nicht verhindern und von uns aus auch gar nicht verändern. Die Sklaverei, in die wir kommen, von der der Text spricht, diese Unfreiheit, in die uns die Angst vor dem, was uns droht, wenn wir mit Gott nicht ins Reine kommen wollen, diese Sklaverei, die hat ganz, ganz viele Facetten. Bei Süchten oder Abhängigkeiten ist es offensichtlich. Wer von Drogen abhängig ist, wer vom Alkohol abhängig ist, Spielsucht hat, Computersucht, Sexsucht oder was auch immer, da ist diese Unfreiheit manifest, da steht sie eigentlich klar vor Augen. Derjenige, der süchtig ist, ignoriert es in der Regel. Da sieht man diese Gebundenheit. Und in der Sucht zeigt sich ja auch im Grunde diese Suche nach etwas, was Bestand hat, was füllen kann, was dauerhaft gut sein kann. Im Grunde die Suche nach Leben, nach was Lebendigem, nach was Ewigem. Aber es gibt auch sehr viele Facetten der Sklaverei, der Unfreiheit, in die wir hineingeraten können, auf eine andere Weise. Zum Beispiel, wenn es in unserem Leben, wenn wir wirklich unter diesen Druck geraten. Ich kenne das von mir selber, ich darf keine Fehler machen, ich darf nichts falsch machen. Dann kann da ein Perfektionismus draus werden, dass da eine Angst sich im Kopf immer weiter verselbstständigt. Ja, wenn ich jetzt da was mache, könnte was passieren, wenn ich hier was mache, könnte was passieren und so weiter. Da habe ich festgestellt, in meinem Leben hat sich da diese Unfreiheit gezeigt. Dieser Bruch mit Gott, dieses nicht mehr in seiner Geborgenheit leben können. Ich habe bei mir gemerkt, das ist diese Wurzel, die da drunter steckt. Ich meine, aus mir selbst gut sein zu müssen, weil ich nicht das Vertrauen in Gott habe, dass er mich mag, so wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Das kann sich dann auch äußern bei Menschen, die ja leistungsfähig sind, die unter diesen Druck kommen, dann immer mehr Leistung bringen zu müssen, um gut zu sein, sich über Erfolge zu definieren. Da taucht diese Sklaverei auf. Wir sind nicht dazu geschaffen, uns über Erfolge zu definieren. Nein, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Darüber sollen wir uns definieren. Und Jesus ist unser Erlöser. Das soll unsere Identität sein. Kinder Gottes zu sein, eines gnädigen, eines guten, eines treuen Gottes sollen wir sein. Aber nicht erfolgreich, ja, oder Recht haben müssen. Ja. Auch das ist so ein Kennzeichen dafür, dass wir in der Unfreiheit leben. Oder diese Angst, ja, was wird mit mir sein, zum Beispiel in der Gemeinde, wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin. Wenn ich nicht länger fromm und brav und gläubig zum Vorschein komme, sondern wenn ich eben auch als bedürftig, als hitzköpfig, als jähzornig, als nachlässig, als unordentlich, als unzuverlässig, wenn ich da zum Vorschein komme. Ja. Und diese Angst führt dazu, dass wir Masken tragen und diese Masken, das führt wieder dazu, dass wir unfrei sind. Wir sind eingesperrt unter der Maske, können nicht authentisch sein. Es gibt auch viele Christen, die auch lieber sich nicht der ganzen Wahrheit stellen, für die es auch lieber ist, so Halbwahrheiten nur mit denen zu leben. Das heißt aber, Halbwahrheit heißt, Lügen zu glauben. Immer wieder begegnet einem das, wenn man genauer hinguckt. Oder auch, wenn man sich so ohnmächtig fühlt im Leben und so ausgeliefert. Und dann kann es sein, dass man sich gut fühlt, wenn man über andere bestimmt und über sie herrschen kann und die Kontrolle haben kann über sie. Das kriegt man meistens selber gar nicht mit, weil es fühlt sich ja alles richtig an, was man tut. Aber wenn man seine Mitmenschen fragen würde, könnte es sein, dass die einem was spiegeln würden, wo man sagen würde, aua, das will ich nicht, aber so komme ich rüber. Und was zeigt sich da an eigener Sklaverei? Ich habe in den letzten Wochen zweimal über liebe Menschen den Hinweis bekommen, dass es mir an Vertrauen mangelt. Und ich bin froh, dass Gott inzwischen schon so weit mit mir ist, dass ich mir das eingestehen konnte und sagen konnte, ja, es stimmt. Es stimmt, mir fehlt es da an Vertrauen. Das sind alles Hinweise, was ich gerade aufgezählt habe, und ihr könntet das bestimmt noch beliebig ergänzen, alles Hinweise darauf, dass da ein Machtbereich ist, in dem der Tod und in dem der Teufel regiert. Und damit soll Schluss sein. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Damit soll Schluss sein. Und weil es ein so grundlegendes Problem ist, zwischen uns und Gott, können wir das nicht von uns aus lösen. Das kann nur Gott lösen. Und deswegen habe ich jetzt hier in grüner Farbe auf der Folie markiert, was Gott gemacht hat, um dieses Problem für uns zu lösen. Jesus hat die Konsequenz der Sünde getragen. Und die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und nicht nur der erste, sondern der zweite Tod ist die Konsequenz der Sünde. Das Abgeschnittensein von Gott. Und deswegen ist Jesus gestorben und ist von Gott abgeschnitten worden. Deswegen hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste uns völlig gleich werden, damit er an unsere Stelle treten konnte, damit wir durch Jesus Gott gegenüber im Reinen sind mit unserer schmutzigen Weste. Wir dürfen durch Jesus mit Gott im Reinen sein, nicht weil wir irgendwas richtig gemacht haben, weil wir anständig gewesen wären, sondern einfach nur, weil Jesus es geklärt hat. Weil Gott es über Jesus geklärt hat, ein für allemal. Sein Leben für mein Leben, das ist vor 2000 Jahren passiert. Sein Leben für dein Leben, das ist vor 2000 Jahren passiert. Sein Leben für das Leben jedes Menschen, der gelebt hat oder der noch leben wird oder der jetzt gerade lebt, das ist vor 2000 Jahren passiert. Das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Keiner von uns muss diesen zweiten Tod erleiden, weil Jesus ihn für uns erlitten hat. Jesus ist unser Fürsprecher vor Gott, unser Vermittler zu Gott, unser oberster Priester, so wie es der Predigttext sagt. Und das ist passiert vor 2000 Jahren. Das ist eine Wahrheit, die stärker wirken soll, als alles, was wir noch an Herrschaft des Feindes tatsächlich konkret erleben oder Herrschaft des Todes oder wo uns Sklaverei in unserem eigenen Leben begegnet oder bei anderen. Es ist noch eine Wahrheit, die in dieser Welt ist, aber die Wahrheit, die Gott vor 2000 Jahren geschaffen hat, die ist viel, viel größer. Die Macht des Teufels und des Todes ist gebrochen. Das ist das, was Gott uns durch diesen Bibeltext heute Morgen sagen will. Und was er dir in dein persönliches Leben hineinsprechen will, wo auch immer dir die Macht des Teufels und die Macht des Todes in deinem Leben begegnet. Du darfst dich an Jesus wenden, du darfst ihm vertrauen, du darfst an ihn glauben, du darfst sagen, danke Jesus für dieses Tauschgeschäft, was du mir anbietest. Ich schlage ein, dein Leben für mein Leben. Danke, dass du das Grundproblem mit Gott bereinigt hast. Und dann, wenn du das geklärt hast mit Gott, wenn du sein Geschenk angenommen hast, wenn es für dich gelten soll, dann trennt dich nichts mehr von Gott und seiner Liebe. Dann kannst du geborgen sein in Gott und brauchst keine Angst mehr haben. Du brauchst keine Angst mehr haben, dass mit dem, was gerade in dem Moment an Schwierigen in deinem Leben passiert, dass Gott dich damit strafen würde. Das hat Jesus getragen. Das erledigt. Wenn du Jesus vertraust, dann steht es nicht mehr zwischen dir und Gott, was alles Schwieriges in deinem Leben ist oder an Belastendem da ist. Du brauchst keine Angst mehr vom ersten Tod haben oder vom zweiten Tod haben. Das Grundproblem zwischen Gott und uns ist gelöst durch Jesus. Und zwar ohne unser Zutun, einfach nur, weil Gott uns liebt und weil er uns das schenken wollte, weil er uns mag. Mir kam in der Predigtvorbereitung die Formulierung, die Sklaverei ist vorbei. Und das reimt sich so schön, habe ich gedacht. Die wollen, können das jetzt mit mir zusammen sagen. Dass wir das zusammen sagen mit denen, die wollen, die Sklaverei ist vorbei. Dass wir wirklich innerlich aufstehen dazu und gerne auch äußerlich aufstehen dazu und es wirklich uns selber zusagen und den ganzen Baustellen in unserem Leben, die Sklaverei ist vorbei. Ist jemand mutig? Möchte jemand aufstehen? Okay, ein paar machen es. Ja, dass wir wirklich sagen, wir treten ein für diese Wahrheit, für unser eigenes Leben und für das Leben anderer. Wir treten ein für diese Wahrheit, dass sie in dieser Welt gilt, dass Gott das Problem gelöst hat, was zwischen ihm und uns stand. Die Sklaverei ist vorbei. Die Sklaverei ist vorbei. Halleluja. Halleluja. Das ist so wichtig zu wissen. Macht es ruhig zu Hause. Ja? Immer, wenn ihr merkt, ja, die Sklaverei krabbelt wieder an oder ihr findet euch da drin wieder, dann überlegt man, ja, wie komme ich da jetzt raus? Ach, einfach raustreten. Ja. Die Tür ist offen. Wir müssen da nicht im Gefängnis drin bleiben. Für mich ist das so klar geworden, nochmal in der Predigtvorbereitung. Gott holt uns ja nicht sofort zu sich selber, wenn wir zum Glauben an Jesus finden. Das könnte er so machen. Sobald es bei uns Klick macht, Geschenk Gottes ist da, Gott holt uns zu sich und damit sind wir aller Probleme des Lebens dieser Erde enthoben und uns geht's gut, so wie es Jesus im Himmel gut gegangen ist, bevor er auf die Erde gekommen ist. Aber Gott hat sich entschieden, das nicht so zu machen. Sondern er hat sich entschieden, uns hier zu lassen in dieser Welt, unter den Bedingungen des Sündenfalls, genauso wie Jesus ja auch unter die Bedingungen des Sündenfalls reingegangen ist. Das heißt, wir leben als Christen weiter im Einflussbereich des Todes und des Teufels. Auch wenn gilt, die Sklaverei ist vorbei. Beides gilt. Wir leben noch im Einflussbereich des Feindes und des Todes. Aber in uns hat was Neues begonnen durch Gott. Die Sklaverei ist vorbei. Und der Teufel wird natürlich versuchen, die Schwierigkeiten, die Leiden, die Schmerzen, wo uns Tod begegnet, Angst und so weiter, das alles zu nutzen, um uns zu verunsichern, dass wir denken, ja, die Sklaverei ist doch nicht vorbei. Ja, liebt Gott mich wirklich? Ja, ist Gott wirklich gut? Ist er wirklich treu? Ja, muss man nicht vielleicht doch Angst vor Gott haben? Und dann beginnen wir wieder, uns wie Sklaven zu verhalten. Für den Hebräerbrief ist ganz klar, das ist beides richtig. Wir sind Erlöste und wir leben noch in dieser Welt. Und deswegen, weil wir in dieser Welt leben, sind wir auf Hilfe angewiesen. Und diese Hilfe ist Jesus. Er ist der Sieger über den Tod und den Teufel und er ist unser Freund und Bruder. Er weiß aus eigener Anschauung, aus eigenem Erleben, aus eigenem Erfahren, aus eigenem Zerbruch, Jesus weiß, wie schwer vieles im Leben ist. Und es heißt, er ist barmherzig. Er ist barmherzig geworden. Da, wo wir in den ganzen Irrungen und Wirrungen unseres erlösten und doch irgendwie nicht so wirklich erlösten Lebens, ja, nicht zu Rande finden, da ist er barmherzig. Der verurteilt uns nicht wegen unserer Fehler und Schwächen. Jesus weiß, was Versuchungen bedeuten. Und dass er das selber alles durchgemacht hat, das macht ihn absolut vertrauenswürdig für uns. Ich weiß von keiner Religion, die das in ihrem Zentrum hat. Er hat das Gleiche durchgemacht wie wir. Er versteht uns. Es gibt einen Experten, der mitfühlen kann im Himmel, das ist er. Weil er wirklich in Fleisch und Blut gekommen ist. Und das Schöne ist, wir dürfen diesen Sieger über den Tod und den Teufel, wir dürfen Jesus zum Freund haben. Wie hammergenial ist das? Wir dürfen ihn zum Freund haben. Und das Schöne ist, dass durch Jesus klar ist, in unserem Verhältnis zu Gott, da geht es nicht darum, dass wir jetzt als Christen alles richtig machen müssen und unbedingt immer mehr so werden müssen, wie wir sein sollten. Gott möchte was verändern in unserem Leben, aber das ist nicht das Primäre in unserem Verhältnis zu Gott, sondern um was es Gott primär geht, was das absolut Zentrale für Gott ist, dass er in einer Beziehung mit uns leben möchte. Und in der Beziehung, die Gott zu uns aufbauen möchte, da sind wir zuallererst angenommen, komme was wolle. Und in der Beziehung zu ihm, da können wir seine Stimme hören. Da kommuniziert er mit uns, da lässt er uns nicht alleine durchs Leben stolpern. Und in der Beziehung zu ihm, dem lebendigen Gott, gegen den der Teufel nicht mal ein kleiner Wicht ist, sondern ein Nichts ist. Ja? Da stehen wir unter seinem persönlichen Schutz. Und er wird uns führen, er wird uns durchs Leben lotsen. Und die größte Sache, finde ich, ist, dass er sogar uns selber mit seinem Geist erfüllen möchte. Dass er diese wirkliche Durchdringung haben möchte bei uns. Das ist ihm viel wichtiger, als dass wir alles richtig machen. Wir werden es gar nicht können, alles richtig machen. Wenn wir uns darum bemühen, werden wir uns kräftemäßig verschleißen. Aber wenn wir sagen, Gott, hier, ich will dein Gefäß sein, ich will dich empfangen, ich will, dass du mich durchdringen kannst, da jubelt das Herz Gottes und dann sagt er, ja, das will ich. Ich habe neulich erst einen Satz gehört, ich finde ihn provokant und provokant gut, deswegen gebe ich ihn hier weiter. Weil er es, finde ich, knackig auf den Punkt bringt, worum es Gott geht. Gott will nicht aus bösen Menschen Brave machen, sondern aus toten Menschen Lebendige. Amen. Ja. Gott will nicht aus bösen Menschen Brave machen, sondern aus toten Menschen Lebendige. Durch Jesus möchte Gott uns aus der Angst und aus der Enge, aus dieser Sklaverei, die aus dem Sündenfall entstanden ist, in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Und ich habe das gestern sehr eindrücklich erlebt. Wir waren ja als Gemeindeleitung zusammen, den ganzen Tag, haben wir verschiedene Themen nachgedacht, versucht auf Gott zu hören, miteinander gebetet, gute Zeit gehabt, starke Zeit gehabt. Aber es gab auch mal diesen Moment, wo ich irgendwo völlig runtergedrückt war. Und in diesem Moment sind Tod und Teufel ganz groß gewesen in meinem Empfinden. Und ich hatte das Gefühl, Gott ist ganz weit weg. Und dann sehe ich vor mir auf dem Tisch einen Bierdeckel. Ich habe ihn mitgebracht. Und darauf steht, genieß mich. Und drunter in klein, ich mag dich. Das war der Hammer. Das war echt der Hammer. Ja? Tod und Teufel waren ganz groß, ein total erdrückender Moment. Gefühlt Gott ganz weit weg und plötzlich grinst er mich durch einen Bierdeckel an. Genieß mich, Tobias. Das war die Einladung. Ich wusste ja schon ungefähr, worüber ich predigen will, ja, damit ernst zu machen, was ich jetzt heute ja, euch weitergebe. Ja. Und dann, ja, diese Zusage, auch ich mag dich. Oh, Jesus, er mag mich, Halleluja. Meine Seele hat es an so vielen Stellen noch nicht begriffen, aber ich darf es begreifen. Ich darf mir das von Gott sagen lassen. Tobias, genieß meine Liebe zu dir. Das sagt mir der lebendige Gott. Und jetzt setz deinen eigenen Namen ein. Du darfst die Liebe Gottes zu dir genießen. Er mag dich. Auch wenn du gerade unter Druck stehst. Auch wenn Tod und Teufel dir gerade als viel mächtiger erscheinen. Auch wenn du wieder über deine eigene Sklaverei stolperst und dich selber nicht ausstehen kannst und dich am liebsten wegwerfen würdest. Gott sagt dir, genieß mich, ich mag dich. Ja. Ein weltlicher Bierdeckel voller Evangelium, das kriegt unser Gott hin. Halleluja, Halleluja, ja. Also es kann doch nicht sein, dass Gott uns alleine lässt, wenn er vor 2000 Jahren wirklich das gemacht hat, selber für uns gelitten hat. Auch wenn es zwischendurch so aussieht, es kann doch nicht sein, dass dieser Gott, ja, das, was er angefangen hat, nicht weiterführt. Ich wünsche dir so, dass du das aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst, dass Jesus den Teufel besiegt hat und dem Tod die Macht genommen hat und dich aus deiner eigenen Sklaverei rausgeführt hat, geistlich stimmt's schon, und dass er es auch praktisch, seelisch macht, Schritt für Schritt mit dem, was du in diesem Leben mit ihm erleben darfst. Jesus will dir raushelfen aus aller Angst und Enge. Dazu ist er gekommen vor 2000 Jahren. Und wir dürfen ihn, den Sieger, zu unserem ganz persönlichen Freund haben. Amen.